HR Info. Netzwelt.
Tablets anstatt Lehrbücher. Interaktive Apps statt Vokabelhefte und Whiteboards anstatt Kreidetafeln. Die digitale Schule soll endlich Alltag werden in Deutschland. Eigentlich. Doch anstatt die Weichen dafür zu stellen, streiten nun Bund und Länder darüber, wer die Kosten übernimmt. Die Bundesregierung will den Ländern 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen für WLAN und Tablets. Doch dafür müsste das Grundgesetz geändert werden, weil Bildungsangelegenheiten Ländersache sind. Die Länder aber befürchten, dass sich die Geldspritze mit zu vielen Auflagen verbindet. Also ist die Grundgesetzänderung erstmal vom Tisch. Doch während die Politiker darüber streiten, sind einzelne Lehrer schon längst aktiv geworden und beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wie soll sie aussehen, die digitale Schule von morgen? Das ist heute das Thema der HR-Info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Für die Schulen und vor allem die Schüler bedeutet das politische Hin und Her zwischen Bund und Ländern weiter abwarten. Aber nicht überall lässt man sich das gefallen, zum Beispiel in Hessen. Im Hochtaunuskreis gestalten die Schulen schon seit Jahren ihren Unterricht digital, in Eigenregie. Die Wiesbach-Schule in Grevenwiesbach testet seit anderthalb Jahren das Pilotprojekt Digitale Grundschule. Wie das aussieht, hat sich HR-Info-Reporterin Lisa Gessner angesehen.
In der Eisbärenklasse liegen die Arbeitshefte auf den Tischen direkt neben den Büchern. An der Wand keine grüne Kreidetafel, sondern ein sogenanntes Active Board. Das sieht aus wie ein übergroßes Smartphone, kann wie eine Tafel beschriftet werden, hat aber eben auch Internetzugang und zahlreiche Apps. Einige Kinder in der Klasse schreiben mit gespitzten Bleistiften in ihre Hefte, andere lösen Rechenaufgaben auf Tablets.
Hier muss ich die geteilte Aufgaben rechnen und dann einfach das Ergebnis hier dann eingeben.
822 plus 60, dann hier noch die 4 und dann kommt hier das Ergebnis raus, das dann hier oben steht.
Man muss hier gucken, zum Beispiel bei den 100ern, also dann 500er, da muss man die Zahl mit den Punkten hinschreiben.
Sebastian Wauch ist Konrektor der Wiesbach-Schule und der Klassenlehrer der Eisbärenklasse, eine dritte Klasse. Er läuft durch die Stuhlreihen und hilft den Kindern bei ihren Aufgaben. Vor allem bei Themen wie dem Einmaleins, das durch Wiederholungen eingeübt werden muss, sei die digitale Technik eine wirkliche Hilfe, sagt er.
Es gibt von mir natürlich Vorgaben, was sie arbeiten dürfen. Das Schöne ist, die Kinder haben nicht das Gefühl zu arbeiten. Ich habe immer wieder Rückmeldungen von den Eltern, dass die Eltern sagen, die Kinder spielen ja nur am Tablet. Dabei haben die Kinder gearbeitet, aber die Kinder betrachten das als Spielen. Und das ist einfach schön zu sehen und einfach ein anderer Lernzugang nochmal.
Ein anderer Lernzugang, ein Lernen, das individuell auf den Wissensstand der Kinder zugeschnitten ist. Gerade in Zeiten der Inklusion immens wichtig, findet Schulleiter Jan Drumler.
Ich glaube, es gelingt uns leichter, mit der digitalen Welt jedem Kind gerecht zu werden. Ich kann ad hoc Aufgaben runterbrechen für jedes Niveau und habe auch für unsere hochbegabten Kinder jederzeit Angebote, wo die sich einarbeiten müssen und dann auch geistig vorankommen.
3 Jahre lang hat Drumler in einer Arbeitsgruppe im Hochtaunuskreis ein digitales Unterrichtskonzept entwickelt. Vor anderthalb Jahren startete er mit der Wiesbach-Schule als Pilotschule des Kreises in Richtung Digitalisierung. Mit dabei 11 Active Boards, 66 Tablets und eine wahnsinnige Infrastruktur für rund 175.000 Euro. Eine Grundausstattung, wie Jan Drumler betont, die aber ein Vorbild sein könne für eine deutschlandweit standardisierte digitale Grundbasis. Daran fehle es nämlich, sagt er.
Ich bin ein großer lebender Fan davon, dass man sagt, wir finden eine basale Ausstattung und die Schulträger und Schulen haben nach oben hin die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Ausstattung eigene Nuancen draufzusetzen. Aber die basale Ausstattung muss meiner Meinung nach gleich sein. Hier geht es auch ein Stück weit um das Wort Bildungsgerechtigkeit.
Zurück in der Eisbärenklasse, wo Vorlesezeit ist. Harry Potter und der Stein der Weisen. Denn bei aller Technik, sie dürfe immer nur eine Ergänzung sein, sagt Konrektor Sebastian Wauch.
Die Kinder lernen mit den Händen, mit Gefühlen, mit Sehen, mit Anfassen. Und das darf nicht fehlen. Also gerade in der Grundschule ist das ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Schreiben, Malen, Umgang mit Stiften in aller Art, das sind alles Sachen, die wir den Kindern genauso weitervermitteln. Und als Ergänzung dazu haben wir dann halt das Tablet.
Doch können digitale Medien den Lernerfolg unserer Kinder in der Schule wirklich steigern? Eine schwierige Frage, mit der sich Wissenschaftler wie Medienpsychologe Markus Appel auseinandersetzen. Er ist Professor für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität Würzburg. Herr Appel, welche Herausforderungen müssen Schüler Ihrer Meinung nach meistern, um digitale Medien im Unterricht wirklich sinnvoll einzusetzen?
Ich glaube, das erste ist ein didaktisches Konzept, dass man sich überlegt, was sind denn die Lernziele, die mit diesen neuen Medien eigentlich erreicht werden sollen? Und um diese zu erreichen, sind natürlich auch informierte und motivierte Lehrerinnen und Lehrer notwendig. Und das ist ein bisschen meine Sorge, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht alle mitgenommen werden, dass vielleicht Gelder zur Verfügung stehen, um Equipment, Hardware zu kaufen, aber nicht um Lehrerinnen und Lehrer vorzubereiten auf den Einsatz von digitalen Medien. Und das betrifft einerseits solche technischen Dinge, aber andererseits auch eben didaktische Dinge. Also wie setzt man das denn gewinnbringend ein? Was ich nicht für sinnvoll halte, ist, wenn man sozusagen Klassensätze an Tablets kauft, ohne sich Gedanken zu machen, wer denn da eigentlich diese einsetzen soll und mit welchem Zweck, was sind da tatsächlich die didaktischen Mehrwerte, die man erreichen möchte. Wenn die vorliegen und wenn das ein guter Plan ist, dann ist das sehr vielversprechend.
Was ist derzeit denn wissenschaftlich schon darüber bekannt, welchen Effekt der Einsatz von Tablets und Co. im Schulunterricht hat?
Es gibt vielleicht so zwei Punkte. Das eine ist, es gibt negative Auswirkungen, die zum Beispiel durch die ungeplante Nutzung von Medien im Unterricht stattfinden, aber auch außerhalb des Unterrichts, zum Beispiel beim Hausaufgaben machen. Das heißt, das Fenster für die soziale Netzwerkseite ist immer geöffnet und das lenkt natürlich ab. Das ist eine Seite, das ist relativ gut erforscht. Die zweite Seite ist, wenn tatsächlich didaktisch sinnvoll Medien eingesetzt werden, dann ist der Lernerfolg größer. Das zeigen relativ viele Studien, die durchgeführt wurden und worüber es dann auch Studien über Studien gibt, sogenannte Meta-Analysen, und die belegen recht eindeutig, dass ein sinnvoller Einsatz von Medien im Unterricht zielführender ist und über den Lernerfolg, den man normalerweise hätte, dann auch hinausgehen und gehen können.
Und wie sehen diese Studien aus? Wie hat man den Erfolg gemessen?
Diese Studien sehen meistens so aus, dass man Gruppen vergleicht auf unterschiedliche Art und Weisen und dann zum Beispiel schaut, wie war der Lernerfolg. Also in einer Prüfung, die den Lernstoff abfragt, wie gut schneiden dann diejenigen ab, die eben so eine medial angereicherte Umgebung hatten, und wie gut schneiden die ab, die klassisch, will ich es mal nennen, unterrichtet wurden. Und über ganz viele Studien hinweg zeigt sich ein Vorteil von den medial unterrichteten Szenarien. Das heißt, dort ist der Lernfortschritt größer. Ja, da spielen eben Anreicherungsprozesse vielleicht eine Rolle, dass man tatsächlich ein bisschen freier ist als Schüler, dort auch Informationen selbst rauszusuchen, mit Datenbanken zum Beispiel zu arbeiten, aber auch sich selbst zu testen, getestet zu werden und dann relativ schülerbezogene nächste Informationen zu bekommen. Das ist dann möglicherweise, wenn alles gut passt und wenn das gut eingeleitet ist, dann lernwirksamer, als wenn der Frontalunterricht dann für alle 20, 30 Schülerinnen in ein und derselben Art und Weise erfolgt, ohne dass jetzt manche vielleicht andere Interessen haben oder aber auch einen anderen Wissensstand.
Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass Smartphones und Tablets krank machen können. Da ist sehr oft die Rede vom sogenannten Handynacken, weil der Kopf immer nach unten gehalten wird, oder auch darüber, dass Kurzsichtigkeit hervorgerufen wird. Wie gefährlich ist es denn, wenn Kinder jetzt schon ab der Grundschule digitale Medien nutzen?
Ich glaube, diese Mythen, die da kursieren, dass man also nicht mehr rückwärts laufen kann und einen Buckel bekommt und so weiter, das sind wirklich publikumswirksame, im Großen und Ganzen, ja, Gerüchte, die ich eigentlich unter Fake News einordnen würde. Das heißt, so etwas verkauft sich gut, da gibt es Klicks, da gibt es Einschaltquote, wenn man solche steilen Thesen über die Schlechtigkeiten der Medienkommunikation verbreitet. Da steckt nicht viel dahinter wissenschaftlich. Das sind keine wissenschaftlich stark diskutierten Befunde, sondern das sind, wenn überhaupt, Einzelfälle, Einzelstudien, die sich häufig nicht replizieren lassen, die aber gerne aufgegriffen werden, weil sie eben negativ sind. Sie sind relativ extrem. Sie entsprechen unseren Ängsten, die vielleicht auch gar nicht unbegründet sind. Aber so dieses Gefühl, dass diese starken biologischen Auswirkungen bald vor der Tür stehen oder schon gerade passieren, das ist etwas, das lässt sich wissenschaftlich nicht untermauern.
Gerade Eltern diskutieren auch immer wieder darüber, ab wann sie ihren Kindern Smartphones oder Tablets zumuten können. Was würden Sie denn empfehlen, ab welchem Alter es wirklich Sinn macht, dass sich Kinder mit Tablets und Co. auseinandersetzen im Schulunterricht?
Ich würde denken, das ist etwas, das lässt sich so mit so einem Alter nicht seriös beantworten, dass man sagt, ja, ab dem 12. Lebensalter oder so etwas. Ich denke, das hat in der Schule tatsächlich auch mit den mit den Lehrerinnen und Lehrern zu tun und wie sie das einsetzen. Da kann man nicht sagen, dass das in der ersten Klasse auf keinen Fall geeignet wäre. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das in jedem Fall geeignet ist. Es kommt tatsächlich auf die Ideen der Lehrkräfte an. Da ist es, denke ich, falsch, von außen Ratschläge über ein bestimmtes Alter zu geben.
Das sagt Markus Appel, Medienpsychologe der Universität Würzburg. Und er ist der Meinung, Geld für Tablets alleine reicht nicht aus. Deutsche Schulen brauchen auf dem Weg zur Digitalisierung auch fähige Lehrkräfte und ausgefeilte Lehrpläne. Und dann kann der Unterricht mit digitalen Medien für die Schüler ein Mehrwert sein. Davon ist auch Jan Drumler überzeugt. Er ist Schulleiter der Wiesbach-Schule, einer digitalen Grundschule im Hochtaunuskreis, die sich eben schon vorgestellt hat. Seine Schule probiert seit Jahren im Unterricht modernste Technik aus.
Wir haben in den Klassen ein Aktivpanel, was an der Tafel hängt wie ein riesiges Smartphone. Und dieses Panel eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten. Wir können Tafelbilder aufrufen, abspeichern, können jederzeit Linien ändern, im Matheunterricht Karos, im Deutschunterricht die Schreiblinien und können Bilder importieren, können ins Internet gehen. Und darüber hinaus haben wir in den Klassen noch Tablets.
Damit üben die Schüler etwa das Einmaleins. Für ihn als Schulleiter ein pädagogischer Gewinn.
Wir erleben, dass Tablets bei automatisiertem Lernen zum Beispiel eine viel höhere Motivation haben. Wenn ich zu Kindern sage, du kannst am Tablet die 1x1-Reihe üben, dann gehen die Kinder motiviert ran, dann arbeiten die damit gern und auch über längeren Zeitraum mit großer Freude. Das war bei Arbeitsheften anders. Ich konnte auch nicht sehen auf dem Arbeitsblatt, ob die Aufgaben immer richtig waren. Hier meldet das Tablet in der Digitalisierung sofort zurück, die Aufgabe ist falsch.
Doch Ziel ist es auch, dass die Schüler mit der neuen Technik nicht mehr nur miteinander lernen, sondern vor allem voneinander.
Die Kinder haben die Möglichkeit, Lehrfilme zu drehen. Die haben die Möglichkeit, Präsentationen zu erarbeiten aus dem Unterrichtsstoff, was sie gelernt haben. Das kann man abspeichern und für andere Kinder zugänglich machen, die darüber leichter lernen. Wenn ich versuche, ein Thema einem Kind zu erklären, das gelingt mir einfach nicht. Das passiert.
Doch der Einsatz der neuen Technik kostet viel Geld. Die Wiesbach-Schule hat zum Beispiel allein 175.000 Euro in die Hand genommen.
HR-Info, Netzwelt.
Viele träumen davon, andere testen sie schon, doch die wirklichen Verantwortlichen stellen sich immer noch quer. Die digitale Revolution an deutschen Schulen hinkt, weil die Bundesregierung und die Länder sich nicht darauf einigen können, wie die Kosten dafür übernommen werden, ohne dass die Bundesländer ihre Unabhängigkeit in Bildungsangelegenheiten verlieren. Während die Länder nun in einem Vermittlungsausschuss versuchen, eine Lösung zu finden, werfen wir einen Blick auf die Schulen von Hessen auf ihrem Weg zur Digitalisierung. Wo läuft es derzeit denn schon gut und wo hakt es? Das hat HR-Info-Reporterin Hanna Immich für uns herausgefunden.
In vielen Klassenzimmern wird noch ganz traditionell mit Tafel und Kreide und dicken Schulbüchern unterrichtet. Anderswo gehen Schüler und Lehrer schon ganz selbstverständlich mit Whiteboards, Smartphone und Tablet um. Die Digitalisierung an Hessens Schulen gleicht einem Flickenteppich, sagt die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Birgit Koch. Im Grunde koche jede Schule ihr eigenes Süppchen.
In jeder Schule gibt es andere Bedingungen, andere technische Bedingungen, andere Geräte, andere Software. Jede Schule, ja, muddelt sich so dahin. Und da sind eben manche Schulen schon ganz vorne weg und andere eben noch nicht.
Das bestätigt auch Korhan Ikinci. Er ist Vorsitzender des Landeselternbeirats und vertritt 2 Millionen Eltern in Hessen. Die meisten seien unzufrieden, wie ihre Kinder in der Schule an die digitale Welt herangeführt würden. Oft schafften die Schulen nämlich einfach nur die Technik an, ohne über sinnvolle Nutzung nachzudenken.
Da darf es nicht so sein, dass wir einfach Smartboards kaufen und sagen, juhu, jetzt sind wir digitalisiert. Weil keiner weiß dann, okay, was machen wir mit den Smartboards? Wird das Geschriebene dann irgendwie ausgedruckt und verteilt? Oh nein, das darf nicht sein. Wird es dann per Mail an die Schülerinnen und Schüler verteilt? Oh Gott, was ist jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung? Dürfen wir den Schülerinnen und Schülern überhaupt Mails verteilen? Das sind Dinge, die müssen wir regeln.
In Hessen sind die Schulträger, also die großen Städte und Kreise, dafür zuständig, ob an Schulen Tablets und Co. gekauft werden. Das Land muss dagegen dafür sorgen, wie die Geräte pädagogisch eingesetzt werden. Hier erwartet Birgit Koch von der GEW noch mehr aktive Unterstützung vom hessischen Kultusministerium. Man brauche einen einheitlichen Leitfaden, ein Curriculum für Digitales, wie für andere Fächer auch, an dem sich alle orientieren können. Denn die Meinungen, ob und wie digital unterrichtet werden soll, gehen sogar unter Lehrern auseinander.
Zum Beispiel an der Grundschule gibt es natürlich Stimmen auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Oder aber Kolleginnen und Kollegen, die sagen, in Klasse 1 bis 4 bitte diese Technik noch nicht. Da muss es einfach eine pädagogische Diskussion nochmal geben, auch mit Fachkreisen. Und wir brauchen da einfach, und das fehlt, ein pädagogisches Konzept.
Auch müsse klar sein, dass die digitale Ausstattung an Schulen regelmäßig aktualisiert und gewartet werden muss. Dafür brauche es IT-Fachleute an den Schulen.
Das sollen nicht Lehrerinnen und Lehrer machen, ja, sondern wir brauchen Personen, die diese Technik dann auch instand setzen, warten, beaufsichtigen und notfalls auch reparieren.
Jeder Schulträger setze eben andere Prioritäten, sagt Elternvertreter Korhan Ikinci. Nicht immer stehe die Digitalisierung da ganz oben auf der Liste. Oft fehle es aber auch schlicht an den finanziellen Mitteln. Da müsse dann auch das Land Verantwortung übernehmen.
Wenn der Schulträger digitalisieren möchte, muss das Land sagen, selbstverständlich beteiligen wir uns an den Kosten. Da gehört es dazu, dass entsprechende Fördertöpfe gebildet werden, dass auch Kreise, Schulträger daran teilnehmen können, die unter einem Schutzschirm stehen.
Das hessische Kultusministerium betont dagegen auf Nachfrage des HR, dass es bereits sehr viel Geld in die Digitalisierung der hessischen Schulen stecke, auch in die IT-Ausstattung, und die Schulträger beispielsweise auch bei der Breitbandanbindung unterstütze. Auch gäbe es viele Weiterbildungsangebote für Lehrer, und in der Lehrerausbildung selbst spiele Medienkompetenz eine immer wichtigere Rolle. In der Region Fulda habe man zudem in diesem Schuljahr das Pilotprojekt Digitale Bildung auf den Weg gebracht, das Modellcharakter für ganz Hessen haben soll, so das Land. Dem Vorsitzenden des Landeselternbeirats Korhan Ikinci reicht das nicht aus. Er freut sich aber, dass das Thema durch den vom Bund geplanten Digitalpakt jetzt wieder ganz oben auf der Tagesordnung steht.
Jetzt sind wir endlich in der Situation, dass wir in einer konstruktiven Phase sind, wo wir gestalterisch die Digitalisierung in unserem Land aufbauen können. Und nicht nur in unserem Bundesland, sondern in einem gesamten Bund.
Wenn es nach ihm ginge, sollte ein tragfähiges Konzept schon bis zum nächsten Sommer vorliegen, damit das Thema nicht in endlosen politischen Debatten aufgeschoben werde.
Doch so groß der Wunsch nach Whiteboards, Tablets und WLAN in den Schulen auch ist, so unklar ist auch, ob ihr Einsatz nicht auch negative Effekte auf die Entwicklung und den Lernerfolg der Schüler haben kann. Fragen, die in der Diskussion zur Finanzierung hinten runterfallen, sagt Ludger Wößmann, der Leiter des Zentrums für Bildungsökonomie in München. Herr Wößmann, die Wissenschaft scheint sich nicht einig darüber zu sein, ob digitale Medien nun einen wirklichen Lernerfolg versprechen. Medienpsychologe Markus Appel meinte vorhin bereits, ja, es gäbe einen positiven Effekt. Sie aber sehen das kritischer, richtig?
Ja, das ist schon in der Tat ein bisschen zwiespältig. Es gibt da positive und negative Effekte. Die Forschung zeigt eigentlich insgesamt, dass ob man digitale Medien nutzt oder nicht, dass so gut wie keinen Effekt darauf hat, wie viel die Schülerinnen und Schüler tatsächlich dann in dem jeweiligen Fach lernen. Also zum Beispiel, wenn man den Mathematikunterricht einsetzt oder im Naturwissenschaftsunterricht. Was natürlich ein bisschen ernüchternd ist, da sind eher Null-Effekte. Und wir sind noch nicht sehr weit, eigentlich besser zu verstehen, woran das liegt und was man machen muss, damit eben es sogar auch dazu kommt, dass wenn man digitalen Medien einsetzt, das auch dahin geht, dass es wirklich dazu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler mehr lernen. Es gibt so ein bisschen Forschung, die dahin deutet, dass zum Beispiel dieser Null-Effekt eigentlich eine Kombination ist, einerseits aus positiven Effekten, wenn digitale Medien eingesetzt werden, um Informationen und Ideen zu recherchieren. Und das sind eben tatsächlich Sachen, die man eben auf konventionelle Art und Weise eben nicht sehr leicht machen kann. Und das ist das halt, wo das Internet seine großen Potenziale hat. Und das sollte auch genutzt werden. Gleichzeitig sehen wir sogar negative Effekte von Computereinsatz im Unterricht, wenn es genutzt wird zu reinen Übungs- und Trainingszwecken. Und in dem Bereich scheint es eher so zu sein, dass es schon wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen die Dinge selber verstehen, durchdenken und sich eben nicht nur vom Computer helfen zu lassen. Und insofern müssen wir auch vorsichtig sein, wie wir ganz konkret die digitalen Medien einsetzen.
Worin besteht denn die Gefahr? Also wie wird der Unterricht verschlechtert durch die Nutzung von Tablets und Co.?
Es ist natürlich immer so, dass wenn man digitale Medien im Unterricht einsetzt, die Unterrichtszeit zulasten geht von anderweitig genutzten Unterrichtszeiten. Also wenn Sie jetzt eine halbe Stunde im Unterricht digitale Medien nutzen, dann können Sie eben diese halbe Stunde nicht nutzen ohne die digitalen Medien. Und die Frage ist, was davon ist effektiver daran, den Schülerinnen und Schülern tatsächlich Kompetenzen beizubringen? Und das ist tatsächlich so eine recht offene Frage. Man kann sich leicht vorstellen, dass, wenn man die Computer nutzt, erstmal eine Viertelstunde damit verloren geht, dass die hochgefahren werden und das in einigen Bereichen nicht funktioniert. Es kann auch da sein, dass einige Schülerinnen und Schüler das vor allem nutzen, um damit rumzuspielen, aber eben sich nicht auf das Lernen zu konzentrieren. Da kann eben sehr, sehr viel falsch gehen. Und wenn es so wäre, dass eine Lehrerin, ein Lehrer die Klasse eigentlich im konventionellen Unterricht viel mehr im Griff hat und da viel mehr vermitteln kann, dann kann das natürlich im Vergleich wenn wir jetzt mehr digitale Medien nutzen, das sogar dazu führen, dass die Schüler am Ende des Tages sogar weniger gelernt haben.
Wie sollten denn dann die digitalen Medien genutzt werden, um den Schülern am Ende des Tages wirklich etwas Neues beizubringen?
Ich denke zum Beispiel an so Probleme, die wir zunehmend sehen in den sozialen Medien. Menschen zunehmend in Filterblasen leben. Sprich, sie bekommen eigentlich aufgrund der Algorithmen, die Suchmaschinen und ähnliche Dinge nutzen, dahin, dass sie nur noch solche Informationen bekommen, die sie sehr gerne hören wollen. Das heißt aber, dass wir dann auch im politischen Diskurs dahin kommen, dass jeder eigentlich nur noch in seiner eigenen kleinen Welt lebt. Und um das Ganze durchbrechen zu können, muss man natürlich diese Algorithmen und ähnliche Dinge und diese Struktur davon überhaupt erstmal verstehen und durchschauen können und wissen können. Möglicherweise ist das, was ich jetzt erfahre, darf ich dem trauen oder wie stark ist das möglicherweise auch interessengeleitet, mir zugeleitet worden? Und so verschiedene Informationsquellen eben bewerten zu können, das sind schon Fragen, die für die Zukunft extrem wichtig sind. Und ich glaube, da sind schon auch die Schulen in der Pflicht zu sagen, das sind Kompetenzen, die wir vermitteln müssen.
Sagt Ludger Wößmann, Professor am Zentrum für Bildungsökonomie in München. Er deutet darauf hin, dass der bloße Einsatz von digitalen Medien das Lernen der Schüler sogar verschlechtern kann, wenn sie im Unterricht nicht richtig genutzt werden. Ralf Lankau würde deshalb wieder einen Schritt zurückgehen. Er ist Professor für Mediengestaltung an der Hochschule Offenburg und sagt, Schulen mit Tablets und Whiteboards auszustatten macht Sinn, aber dann nur offline. Schüler sollten auf keinen Fall im Unterricht internetbasierte Programme nutzen, weil die meisten einen persönlichen Account erfordern und das abspeichern, was die Schüler machen.
Das eigentliche Problem ist, dass aus diesen Daten Lernprofile und Persönlichkeitsprofile erstellt werden können. Bei der Schulcloud, die im Moment getestet wird, steht explizit dabei, dass das nicht passiert. Das kann man glauben oder nicht. Entscheidend für mich ist, dass diese Nutzerdaten dazu dienen können, dass man daraus Lern- und Persönlichkeitsprofile generiert, so wie Sie das, wenn Sie bei Facebook einen Account haben oder bei Twitter, Instagram, bei den ganzen, bei Amazon, bei Google, überall haben Sie personalisierte Persönlichkeitsprofile. Und das ist an sich auch die Grundstruktur der Datenökonomie, dass diese Big-Data-Anwendungen wissen, wer sie als Person sind in ihrem Verhalten. Nicht als Persönlichkeit, aber als Person mit ihrem Musterverhalten. Und das wird auch angewendet für die Schulcloud, wenn sie mit personenbezogenen Daten arbeitet. Und Daten, die im Netz sind, sie kriegen das nicht mehr weg. Und dann sind sie irgendwann mal mit dem Abitur fertig und dann haben sie schon eine Lernbiografie und ein Persönlichkeitsprofil und ein Lernprofil. Und nach der Datenökonomie sind das die eigentlichen Werte im 21. Jahrhundert. Das heißt, in Amerika werden solche Daten dann weitergegeben an Arbeitgeber oder an die Universitäten oder was auch immer. Das heißt, man hat das gar nicht mehr im Griff.
Svenja Busson sieht das ganz anders. Die Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Lernportals LearnSpace ist durch 15 Länder weltweit gereist und hat sich dort angeschaut, wie dort digitaler Unterricht umgesetzt wird. Über Deutschland sagt sie, wir stellen uns in der digitalen Revolution selber ein Bein, und zwar durch unsere strengen Datenschutzbestimmungen.
Ich nenne immer das Beispiel mit der Google Suite, wo Schüler gemeinsam auf einem Dokument schreiben können und zusammen lernen können online. Also das ist natürlich in Deutschland leider nicht möglich, weil dann benutzt man sein eigenes Google-Account und das passt ja nicht mit dem Datenschutzgesetz. Aber viele Lehrer machen das, weil die Google Suite einfach einer der einfachsten Tools ist für Lehrer zu benutzen einfach. Und die Lehrer finden das super einfach. Sie benutzen auch das im privaten Leben. Sie wissen, wie das funktioniert und sie wollen das einfach mit ihren Schülern machen. Ja, und das ist leider nicht möglich, also im Gesetz, ja, aber es passiert in vielen Klassenräumen und das sage ich einfach. Es ist, man muss quasi Lösungen finden, die datenschutzgerecht sind, aber die auch einfach für die Lehrer bleiben, einfach zu benutzen sind.
Um die digitale Revolution an deutschen Schulen voranzutreiben, braucht es also nicht nur Fördermittel des Bundes, um Tablets und WLAN-Anschlüsse zu installieren. 5 Milliarden Euro vom Bund, das wäre zwar ein erster Schritt, aber längst nicht genug. Es braucht vor allem durchdachte Konzepte, und zwar auf allen Ebenen. Motivierte und ausgebildete Lehrer, die zukunftsorientierte Lehrpläne umsetzen, die digitale Medien erfolgreich in den Schulunterricht integrieren. Und auch datenschutzrechtliche Freiheiten, um auf die Technik und deren Angebote am Ende zurückgreifen zu können. Es ist also noch ein langer Weg zur digitalen Schule von morgen. Das war unser Thema heute in der Sendung HR Info Netzwelt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter hrinforadio.de. Dort können Sie die Sendung nachhören und auch herunterladen. Mein Name ist Julie Rutsch.